Wir stehen heute, wenn ich zum Thema des Vormittags komme, ja nicht nur in einer generellen Beziehungsunsicherheit, wo auch die Beziehungen der Partner in der Ehe etwa sehr viel unsicherer sind wie früher, sehr viel konfliktbeladener, sehr viel anfälliger und wo das auch der Fall ist, zwischen Gemeindegliedern oder zwischen Kollegen und zwischen Nachbarn, wo man krisenanfälliger ist wie früher insgesamt durch all diese gesellschaftlichen und persönlichen Prozesse, die da zurzeit laufen. Darüber hinaus ist auch in unserer Zeit das biblische Wort mehr in Frage gestellt. Also ich erlebe das immer wieder bei jüngeren Leuten. Wir machen das in Alternativgottesdienst für jüngere Leute einmal im Monat. Und die fragen dann, die dürfen dort auch während der Predigt ihre Anliegen, Probleme rausbringen. Und dann sagen die zum Beispiel ganz offen, ja, wer sagt eigentlich, dass das richtig ist, was da geschrieben steht? Was hat denn das für einen Verbindlichkeitscharakter für mich? Wer hat denn das geschrieben? Ist denn das etwas, was mir Richtschnur für mein Leben sein kann? Und das sagen Leute, die in der jungen Gemeinde stehen, die in der Jugendarbeit stehen, die da Mitarbeiter sind. Das ist, denke ich, auch so zeitgeistadäquat, dass das Wort mehr in Frage gestellt wird. Und das trifft nun insbesondere auch für einen Text zu, wie den, den wir uns für heute Morgen vorgenommen haben. Epheser 5, Abvers 21, in meiner Menge überschrieben, meiner Mengeübersetzung, Ermahnungen bezüglich des christlichen Familienlebens. Und da kommen zunächst dann diese Verse 21 bis Kapitel Schluss, Pflichten der Ehegatten. Wobei ich auch hier wieder denke, dass man das übertragen kann auch auf andere Beziehungen. Ist nur dann noch etwas schwieriger, wie das, was ich gestern Abend sagte, das direkt auch auf andere Verhältnisse zu übertragen. Ich lese jetzt einfach mal vor, ab Vers 21. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gelte es dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, ebenso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er freilich ist zugleich der Retter seines Leibes. Dennoch, wie die Gemeinde dem Herrn Christus untertan ist, so sollen es sich auch die Frauen ihren Männern in jeder Beziehung sein. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Ebenso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen wie ihre eigenen Leiber zu lieben. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Es hat ja doch noch nie ein Mensch sein eigenes Fleisch gehasst, sondern jeder hegt und pflegt es ebenso, wie Christus es mit der Gemeinde tut. Denn wir sind Glieder seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Weibe anhangen, und die beiden werden ein Fleisch sein. Hier liegt ein großes Geheimnis vor. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Doch wie dem auch sei, auch bei euch soll ein jeder seine Frau so lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll ihrem Mann mit Ehrfurcht begegnen. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ja, ich sagte vorhin, das Wort ist heute in Frage gestellt. Also etwa so eine Aussage, wie sie in diesem Text gemacht wird, die Frauen seien ihren Männern untertan, als gelte es dem Herrn. Ist das denn für heute überhaupt noch verkraftbar? Kann man sowas Menschen des zu Ende gehenden 20. Jahrhunderts noch erzählen, ohne dass ein wütender Aufschrei erfolgt? Die Frau Ruth Rohrand, Bischofskandidatin, weil einst der nordelbischen Kirche, die hat gesagt, dieses Wort des Apostels Paulus ist eine Sünde wider den Heiligen Geist. Und da kann man nun also ja wirklich fragen, viele Leute fragen so, kann dieses alte Buch, wo solche Sachen da drin stehen, die vielleicht vor 2000 Jahren eine gewisse Bedeutung hatten, aber heute noch ernst nehmen als ein Wort, das uns zu einem Leben führt, das sich lohnt, zum Beispiel Partnerschaftsbeziehungen, die sich lohnen, wenn man solche veralteten Dinge da vorgesetzt bekommt? Das kann doch eigentlich kein vernünftiger Mensch heute mehr akzeptieren, oder? Wie würden Sie denn argumentieren, wenn Sie da mit Geschäftskollegen oder Nachbarn so ins Gespräch kommen über so einen Text, wo die sagen, naja, also völlig unmöglich, uns heute sowas zuzumuten. Also es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Schrift. Und interessanterweise hat ja diesen Text zum Beispiel die Perikopenordnung der evangelischen Kirche in Deutschland ausgelassen. Das heißt mit anderen Worten, man hat da gesagt, dieser Theologenausschuss, der die Texte zusammenstellt, der hat gesagt, nein, über diesen Text kann man heute nicht mehr predigen. Das ist den Leuten wohl nicht zumutbar. Während in der württembergischen Reihe der Text noch vorkam. Und wir sind dann gespannt, wie das in 2 oder 3 Jahren, wo es eine neue Perikopenordnung geben wird, sein wird. Ob dann dieser Text nochmal erscheint, ich fürchte fast nicht, obwohl wir alle unsere Stimme dafür erheben müssten, dass er erscheint. Ja, um nun also diesen grundsätzlichen Missverständnissen zu begegnen, ist uns gleich der Vers 21 gegeben. Das fängt ja an mit dem Imperativ der Befehlsform, seid euch einander unterordnend in der Furcht Christi. Da werden die Partner also gleich ermahnt zu einer ganz bestimmten Lebenshaltung. Und wie sieht diese Lebenshaltung aus? Seid euch einander unterordnend. Das ist also die Basis der Gegenseitigkeit, nicht? Auch die Männer sollen sich den Frauen unterordnen sein. Und Sie merken schon an diesem ersten Vers unseres Textes, der schließt eigentlich jedes einseitige Verständnis, jede einseitige Interpretation in Richtung Männervorherrschaft aus. Da steht im Griechischen das Wort Hypotasso. Das heißt, sich unter etwas stellen. Und dieses Verb ist reflexiv, rückbezüglich. Und das heißt, es geht um eine gegenseitige Unterordnung, eine Unterwerfung unter etwas Höheres. Der andere, das Gegenüber, wird als etwas Höheres angesehen. Und diese Unterordnung erfolgt aus eigener Entscheidung freiwillig. Und das erfordert nun schon eine gewisse Reife, Charakterstärke, geistliche Potenziale. Auch die Männer sollten so leben, freiwillig sich unter das Höhere der Ehefrau unterordnen. Haben das die lieben Brüder schon bedacht, die hier anwesend sind, dass der Paulus, der dann immer so der Frauenfeindlichkeit geziehen wird, das als Einleitung zu seinem Eheabschnitt schreibt. Nun müssen wir geschwind das grammatikalisch ein bisschen genauer ansehen. Sie entschuldigen, wenn ich Ihnen damit vielleicht ein bisschen was zumute, aber mir scheint es sehr wichtig, bei den Texten genau hinzuschauen, sowohl auf die Grammatik wie auch auf viele griechische Worte. Und mir scheint es wichtig, dass die Christen so ihre Bibel lesen lernen, denn sie merken dann, dass da viel mehr rauskommt. Sie werden der Tiefen an Weisheit, der Reichtum, der Fülle, der Geschenke, die wir mit der Schrift haben, viel besser ansichtig. Also da hat der Brockhaus so eine Bibel rausgebracht mit Anhang, mit so einem lexikalischen Anhang, wo die griechischen Worte, nicht alle, aber sehr viele, die Hauptbegriffe in einer Schrift dargestellt sind, wie Sie sie lesen können. Also in Umschrift, Buchstaben, die Sie zur Kenntnis nehmen können. Und dann ist, wie in einem Lexikon, erläutert, was dieses griechische Wort alles bedeutet. Und dann ist da noch ein kleiner grammatikalischer Anhang von wenigen Seiten, wo Sie ebenso nachlesen können. Das sind so ganz kurze Anmerkungen dann an der jeweiligen Stelle, Partizip, Aorist, Imperativ oder sowas. Mit einer kleinen Abkürzung können Sie hinten nachschlagen, was das heißt. Und da kann ein Bibelleser sich wirklich vertiefen, sich hineinarbeiten in die Schrift. Und das scheint mir in unserer Zeit von besonderer Bedeutung. Unserer Zeit, wo gerade die Schrift so in Frage gestellt wird, nicht zuletzt auch von manchen Theologen, dass wir selber da Bescheid wissen. Mehr Bescheid wissen, als es früher notwendig war. Uns kundig machen. Das ist eine Fundgrube, wo man ganz neu sich freuen lernt an seiner Bibel. Also, da stellen wir fest, dass es sich bei dem Vers 21, diesem Wort seid euch einander unterordnend, um einen sogenannten partizipialen Anschluss handelt. Das heißt, das erste vollständige Verb steht im Vers 18. Und das heißt dort, werdet voll Geistes. Und eigentlich kommt dann anschließend daran ein Doppelpunkt. Werdet voll Geistes, Doppelpunkt. Und dann kommen vier solcher partizipialer Anschlüsse. Redet zueinander in Psalmen, Lobgesängen, lieblichen Liedern. Erstens, zweitens, singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Drittens, danket alle Zeit für alles. Nicht wahr? Das ist auch so ein Ding. Haben Sie es schon mal versucht? Alle Zeit für alles zu danken. Für alles. Auch das, was Ihnen nicht schmeckt. Und dann viertens, seid euch einander unterordnen. Offensichtlich sind es lauter Dinge, die wir nur mit Hilfe des Heiligen Geistes praktizieren können. Mit Hilfe der Fülle des Geistes. Sie merken, der Geist will sich im Alltag auswirken, gerade in unseren Beziehungen, in unseren Beziehungskonflikten, die dadurch angegangen werden, dass uns der Imperativ hier gesagt wird, unterstelle dich freiwillig aus eigenem Entschluss dem anderen. Und das heißt, ich habe es gestern Abend angeführt zum Beispiel, höre auf ihn. Wie geht's ihm denn? Was ist in seinem Herzen? Was bewegt ihn denn? Nimm ihn da ernst. Und moralisiere die Geschichte nicht, fege nicht einfach vom Tisch und sage, ach, was der, was ist. So ein blödes Gehabe, irgendwie so eine Nichtigkeit. Nimm ihn ernst. Höre auf das, was ihn bewegt. Stelle dich darunter. In die Parallelstelle aus Philipper gestern zitiert, in Demut achte einer den anderen höher als ich. Ja, und das heißt dann gleichzeitig, lerne ihn verstehen und höre gerade in den Konflikten auf die Botschaft seines Herzens, was er zu sagen hat. Das ist nicht immer die objektive Wahrheit, gewiss nicht. Aber es ist etwas von dem, was ihn sehr stark bewegt, und es ist immer ein Stück Wahrheit im Blick auf dich. Und wenn es nur 1% Wahrheit ist, aber das 1% sollten wir raushören bei dem, was der andere etwa uns zu sagen hat, wenn er uns so eine Rückmeldung gibt, wie er uns empfindet. Nun, da heißt es weiter, in der Ehrfurcht Christi sollte das geschehen. Das heißt also, Paulus stellt sich vor, immer wenn wir so eine Konfliktklärung angehen, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, mit denen wir irgendwie Beziehungsschwierigkeiten haben, dann geschieht es immer in der Gegenwart des Auferstandenen. Er ist immer dabei, der guckt uns immer zu. Und dann sagt er, also bitte, lieber Freund, sei dir dessen bewusst, nicht? Also wenn Sie jetzt so einen Konflikt haben zu Hause mit Ihrem Ehepartner und da rumort dann so manches und da werden die Gefühle heftig, können Sie sich jetzt vorstellen, dass da auf einem Stuhl daneben Jesus sitzen würde, leibhaftig, und ihnen zuhört und sie dabei anschaut. Wie würde das auf sie wirken, wenn er da so zugucken würde? Ich denke, es würde einiges verändern, oder? Tja. Und in Wirklichkeit ist es ja so, dass er zuguckt, dass er dabei ist. Und jetzt fordert der Text uns auf und sagt, ja, lieber Freund, jetzt sei dir doch dessen bewusst, dass er zuguckt. Wie es die Ehrfurcht vor dem gegenwärtigen Christus verlangt, so gestaltet diesen Konflikt ehrlich, offen, wahr, aber in Liebe. Er verlangt keine Scheinheiligkeit und dass man die Dinge verdrängt, die dich bedrängen. Die darfst du schon offen aussprechen, sollst du offen aussprechen, aber in Liebe, so wie das seine Gegenwart verlangt. Es ist ein Kunststück, das zusammenzubringen, gewiss. Aber er macht es möglich. In seiner Gegenwart wird alles Mögliche möglich, was sonst unmöglich wäre. Ich darf an dieser Stelle eine kleine Frage anbringen, nicht? Haben Sie den Entschluss schon gefasst? Der würde dann Eingang finden in Ihr Gebet, dass Sie in Zukunft Ihre Konflikte, welche immer das sein mögen, in welchen Verhältnissen sie immer drinstehen, ganz bewusst in seiner Gegenwart vor seinen Augen lösen. Nicht scheinheilig, nicht aggressiv, nicht aus dem Häuschen fahren, sondern so, wie das von ihm her erwartet werden kann und wie er das möglich macht. Und das Schlusswort von gestern Abend, seine Möglichkeiten ausschöpfend. Wir kommen zum Vers 22. wie Frauen lieben sollen. Das wird also zunächst mal für die Schwestern interessant. Den Männern ist ja nachher ein sehr viel größerer ermahnender Teil gewidmet. Sie haben scheinbar mehr Ermahnung nötig, aber erst kriegen die Frauen also einen wichtigen Punkt mitgeteilt. Die Frauen sollen sich unterordnen ihren eigenen Männern wie dem Herrn. Also, haben Sie richtig gehört? Sie sollen mit ihrem Mann so umgehen, als gelte es Jesus. Darf ich die Schwestern offen fragen, haben Sie je schon mal im Ernst dran gedacht, sowas zu praktizieren? Ihren Heinrich so zu behandeln, als wäre es Jesus? Ja, also, ich bitte Sie, man kann Ihnen ja einiges zumuten und Sie haben sicher als Christen sich schon einiges vorgenommen. Aber ihn behandeln wie Jesus, also das ist doch also eine glatte Überforderung, nicht? Wie ist das denn möglich? Bei all dem, was er so im Alltag bringt, nicht? Und die Frage ist gleichzeitig, warum ist denn das jetzt gerade den Frauen gesagt, als gelte es Jesus? Nun, jetzt darf ich mal geschwind mit ein paar säkularen Wissenschaftlern anfangen und die zitieren. Das tue ich immer gerne, weil man sonst ja verdächtigt wird, man wäre nur in so einer frommen Masche drin. Und gerade an den Zitaten von säkularen Wissenschaftlern wird ja die Weisheit der Schrift deutlich. Wie unendlich weise das ist, was uns da gesagt wird. Also da gibt es einen Herrn Professor Holstein, das ist scheinbar in der Bundesrepublik im Bereich der Soziologie, der Gesellschaftswissenschaften, so eine außerordentliche wissenschaftliche Koryphäe. Der hat vor einiger Zeit ein Spiegel-Interview gegeben. Ich lese den Spiegel sonst nicht, aber den hat mir eine christliche Psychotherapeutin, oder Psychotherapeutin, die Christin ist, aus Zürich zugeschickt. Ich sollte den mal lesen und so habe ich den Artikel zur Kenntnis bekommen. Und der Herr Holstein wird da gefragt nach dem Verhältnis der Geschlechter und was Frauen von den Männern erwarten, in der heutigen Gesellschaft. Und dann sagt er also unter anderem, ich zitiere da bloß ein paar Sätze draus: Die Frauen erwarten, dass ihr Mann immer und in jeder Lage ein Held bleibt. Die Frauen hören das sicher nicht sehr gerne, aber sie haben die unbewusste Sehnsucht nach der kräftigen Schulter zum Anlehnen. Der springende Punkt ist, sie erwarten häufig und wünschen sich männliche Stärke. Er sollte sicher wie ein Fels in der Brandung stehen, aber möglichst unauffällig, denn gegen demonstrative Überlegenheit würden die Frauen dann wieder sofort rebellieren. Also möge das zunächst genügen. Ich habe das unendlich oft vorgefunden. Die Frauen haben da so eine Vorstellung und eine große Sehnsucht nach so einem tollen Ritter, irgendeinem starken Helden, nicht, der dann wie ein Fels in der Brandung steht und durch nichts umzuwerfen ist, der möglicherweise auch geistlich eine große Aussagekraft hat und wo man sich an ihm festhalten kann, der für einen kämpft und wo man bei ihm so ein Stück Geborgenheit findet und so weiter. Also diesen tollen, edlen Ritter der Kindheitsträume. So, und was finden die Frauen dann im Ehealltag in der Praxis vor? Bitteschön. Also falls es jetzt noch so ein paar jüngere Damen hier haben sollten, die vor der Ehe stehen, die sollten dann besser weghören jetzt gerade, nicht? Sie finden dann häufig genug natürlich ein sehr klägliches Etwas vor, wo von dem Ritter gar nicht so sehr viel übrig bleibt, nicht, der dann an vielen Stellen hilflos ist und dem die Nerven durchgehen und der gar nicht so viel Tragkraft hat und sich manchmal als sehr schwach und hilflos erweist. Ja, und wie reagieren dann Frauen darauf, wenn das nicht bloß einmal ist, nicht bloß zehnmal ist, sondern wenn sich das halt über Jahre wiederholt, dass entgegen der Erwartungen da so ein manchmal, natürlich hat er auch gute Seiten und natürlich hat er auch seine guten Stärken, aber immer wieder so eine mickrige Hilflosigkeit rauskommt, nicht? Wo er gar nicht so toll ist. Wie reagieren da Frauen darauf? Häufig, das ist die große Gefahr. Ich denke, das ergibt sich auch aus diesen Holstein-Untersuchungen, dass es eine grundsätzliche Gefahr für die Frauen ist, ihn dann abzuwerten. Oder wenn es schlimm ist, mit Hass und Rachegefühlen zu reagieren. Auf jeden Fall ihn nicht vollzunehmen, sondern zu sagen, naja, also komm. So was Mickriges wie der, was soll's denn schon? Soll ich mich da groß um den kümmern? Soll ich da groß hinhören? Das taugt ja eh nicht viel, was der da bringt. Das ist eine grundsätzliche Gefahr, dass diese Sehnsucht nach dem Helden umschlägt in Verachtung. Und wie sich das auswirkt, das können Sie sich ja vorstellen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe das in einer Reihe von christlichen Ehen studiert. Ja, aus mehr oder weniger großer Entfernung zugesehen, wie negativ sich das auf die Kinder zum Beispiel auswirkt, wenn die Frau, die Christin ist, ihren Mann, der Christ ist, immer wieder abwertet. Das kommt dann ja gar nicht so direkt zum Ausdruck, also dass sie ihm eine große Szene machen würde, sondern häufig in so untergründigen Bemerkungen, in so Zwischentönen. Aha, naja, komm. Gehen wir zur Tagesordnung über. Hat er eh nicht viel Wert, was du sagst und so. Wirkt sich auf die Kinder verheerend aus. Auf die Beziehung der beiden natürlich sowieso. Und auf ihr geistliches Leben auch. Darf ich wieder mit einem säkularen Zitat kommen? Der gute alte Goethe, der ja ein guter Menschenkenner war, und der sich leider, er stand mal kurz vor der Bekehrung, anders entschieden hat, der hat gesagt, wenn wir unseren Nächsten so behandeln, wie er ist, dann machen wir ihn schlechter. Wenn wir ihn aber so behandeln, wie er sein sollte, dann machen wir ihn besser. Sehen Sie im Übrigen das Prinzip des Evangeliums, dass Gott verfolgt, Gott hat immer, wenn er mit uns umgeht, uns behandelt, im Auge, dieses einmalige Menschsein, das, was er uns machen will, mitten durch alle Schwierigkeiten und Dunkelheiten unseres Lebens hindurch, die gehören für ihn alle dazu, da arbeitet er dieses einmalige Menschsein heraus, das er sich für jeden von uns vorstellt. Der neue Name, den wir an den Stirnen tragen werden, wie uns die Offenbarung sagt. Ja, einfach als Beispiel, ich habe das kürzlich so ganz nebenbei irgendwo wieder aufgeschnappt, in einer naturwissenschaftlichen Sendung. Jede Schneeflocke, wir hatten heute Morgen Schnee, von den Milliarden Schneeflocken, die da runtergeht, ist anders aufgebaut in ihrem kristallinen Aufbau. Können Sie sich das vorstellen? Es gibt keine zwei Schneeflocken, die sich gleichen, wenn Sie die näher ansehen. Unvorstellbar für uns. Diese Mannigfaltigkeit der Schöpfung. Und erst recht keine zwei Menschen, die gleich sind, sondern jeder von uns wird ein ganz einmaliges Schöpfungsoriginal von ihm herausgearbeitet. Gibt es kein zweites Mal. Ganz einmalig ausgestattet. Und im Blick auf diese Schöpfungszielsetzung sollten wir miteinander umgehen. Auch wir sollten das aufnehmen. Nicht, jetzt komme ich nochmal zu unserer Stelle. Wenn die Frauen ihre Männer so behandeln, wie sie sein sollten, sagt Goethe. Also, wie soll man sein? Nun, Prinzip, Überschrift ist ja Umwandlung in das Ebenbild Jesu Christi. Wenn sie ihn behandeln wie Jesus, dann führen sie ihn einen Schritt auf diesem Weg zu diesem Ziel. Dann tragen sie dazu bei. Wenn sie ihn aber behandeln, so wie er ist, nicht dieser mickrige Heinrich, sagen, naja, also, war's nie was, bist nie was, wird nie was aus dir, bist sowieso, wie du immer warst, dann geht's runter. Denn diese Abwertung ist etwas vom Schlimmsten, was wir Menschen brauchen können. In jeder Beziehung erwarten wir Menschen voneinander zwei Dinge: Bedeutung und Sicherheit. Auf das sind wir angewiesen. Bedeutung heißt Selbstwert. Und gerade in unseren Auseinandersetzungen wehren wir uns häufig mit Abwertung, dass wir sagen, taugst nichts, bist nichts und so weiter. Schmeißen uns irgendwelche Dinge in den Kopf. Und genau das rührt zutiefst an unserer Lebensbasis gewissermaßen. Damit können wir nicht leben. Wir brauchen eine Bedeutung, eine Stabilität unseres Selbstwerts, so eine Ausgeglichenheit. Das ist genau auch das, was wir von Jesus her erfahren. Einen neuen Selbstwert und die Geborgenheit bei ihm. Und auch das geht nicht verloren, wenn wir einander abwerten. Auch da geben wir uns keine Sicherheit, Geborgenheit, sondern katapultieren uns da in irgendwelche Unsicherheiten hinaus. Also, das ist tiefste Lebensweisheit, den anderen so behandeln wie Jesus. Und das in besonderer Maße den Frauen gesagt. Nun bietet der Vers 22, das nimmt das von vorhin nochmal auf, eine Unterordnungshilfe. Oder eine Hilfe, den Mann so anzusehen. Das zielt nämlich auf Veränderung der fraulichen Wahrnehmung, auf Veränderung ihres Bezugssystems. Wenn sie den Mann vom Ziel her sehen und so behandeln, dann wird allmählich das erreicht, was sie sich wünschen. Das ist das Ziel dieser geistlichen Ermahnung. Und wenn sie ihn so behandeln, wie er ist, und ihm rausgeben, wie ihr alter Mensch oder ihr kleines Mädchen das nun im Moment empfindet, dann kriegen sie gerade das nicht, was sie sich wünschen. Dann wird das Ziel auch geistlich unmöglich gemacht. Und sie sehen, dass von der Schrift her genau das, was wir von Kindheit auf eintrainiert haben, lernt man schon im Kindergarten oder zu Hause im Geschwisterkreis. Wie du mir, so ich dir, nicht? Haust du mir eine runter im Kindergarten, was lernt das Kind? Dann haue ich dir möglichst zwei runter, damit du es nicht nochmal tust, oder? Und das entlastet jetzt die Frauen, was hier ihnen gesagt wird von Paulus. Da wird gesagt, du brauchst nicht auf deinen Partner zu reagieren, wie du mir, so ich dir. Weil du zu mir so hässlich bist, kriegst du das Gleiche und möglicherweise doppelt zurück, weil ich mich ja schützen muss. Sondern, was ist jetzt mein neues Motto? Nicht wie du mir, so ich dir, wie er mir, so ich dir. Auf das läuft raus. Sie gucken zu ihm hin und zum Beschenktsein. Und dann brauchen sie nicht, ich führte das gestern schon an, nicht in den Keller zu fahren, wenn er selber gerade im Keller ist. Ist nicht nötig, können sie ruhig oben bleiben, auch wenn er der Mann ist. Das wird ihnen beiden helfen, dann den Kopf aus dem Keller wieder rauszustrecken. Und damit ist dann verbunden für die Frauen, die, das bezieht sich auf den Ritter und den Prinzen und auf alle die Ideale, die notwendige Idealabtrauerung, die für jede Ehefrau notwendig ist. übrigens auch für jede Diakonisse notwendig ist, im Blick auf die Gemeinschaft. Für jeden, der in eine Kommunität eintritt, da hat man ja auch die Ideale, wie in der Ehe, ja, wenn ich jetzt dort eintrete, dann wird es sein, beinahe wie der Himmel auf Erden. Und dann erfahre ich eben menschlich allzu Menschliches, recht dick nach einiger Zeit, so wie ich sehend geworden bin, wenn die Enttäuschung eingetreten ist. Wissen Sie, was die Enttäuschung ist? Das Ende der Täuschung. Bisher habe ich mich getäuscht. Naja, jetzt ist sie vorbei, jetzt sehe ich klar. Und dann, wenn ich klar sehe, dann geht es erst richtig los. Entrosten heißt ein Rost wegnehmen. Dieses Vorsilbe ent bedeutet im Deutschen was wegnehmen. Also, Sie können froh sein über Ihre Enttäuschung, die Sie irgendwann mitgemacht haben. Ab da erliegen Sie nicht mehr Illusionen, sondern sehen Sie klar und da können Sie ihn reinnehmen in die Realität und dann kann da was Neues draus werden. Mit den Illusionen als Basis, das ist zwar ganz nett, das schwebt man irgendwo in irgendwelchen Lüften, aber da ist auf die Dauer kein Preis zu gewinnen damit. Also ideal abtrauern heißt nun, inmitten von Schwäche und Begrenztheit, meint der Paulus, sollten die Schwestern ihre Männer respektieren, lieben, höher achten wie sich. Ja, wenn er das spürt, dass sie zu ihm stehen, trotz seiner Schwächen und seiner Mickrigkeit, das fördert ihn ja zum Wachstum. Und da entsteht ein tiefes Vertrauen, kommen wir nachher nochmal drauf, dass er zum Beispiel seine Schwächen vor ihnen gar nicht verstecken muss, sondern offen aussprechen kann. Und das ist eine Basis, auf der sich leben lässt. Auch wieder für alle nicht-ehelichen, mitmenschlichen Beziehungen der Schwestern untereinander, in der Gemeinde, mit der Mitschwester oder dem Mitbruder, dass ich auf der Basis dieser Offenheit und Ehrlichkeit mit ihm umgehen kann. So, wir kommen zu den Beziehungen der Männer zu den Frauen. Der Mann, wir sind beim Vers 23, ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ich also, jede Feministin kriegt einen Schock, wenn sie ihr den Vers vorlesen. Nicht? Die fällt dabei in eine Ohnmacht und sagt, also dass man sowas heute überhaupt noch schreiben darf, ist ja ganz unmöglich. Und immer wenn Ihnen Leute sowas sagen, heißt das, dass sie die Bibel halt nicht kennen. Die gucken gar nicht genau hin. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir genau hingucken lernen, damit wir einmal selber in der Tiefe erfahren, welche Weisheit für unser heutiges Leben uns die Schrift bringt. Und damit wir das anderen dann auch sagen können, das haben die nötig, damit sie neues Vertrauen zur Schrift bekommen. Also, da steht, ich habe extra nochmal nachgeschlagen, wie das denn ist mit diesem Wort Haupt, ob das vielleicht irgendwelche Interpretationen zulässt, aber Kephale heißt nun einfach Führer, Leiter. Und damit geht der Paulus aus von einer vorgegebenen göttlichen Ordnung, die den Mann in eine Führungsposition einsetzt. Und zwar unabhängig von seinen Eigenschaften und Charakterschwächen. Und das ist für uns natürlich mehr als ungewöhnlich. Gerade heute, wir akzeptieren Führer, denken Sie an Politiker oder Staatsmänner oder so, vielleicht schon, aber doch nur, wenn durch ihre Existenz, ihre Autorität, die mit ihrem Amt verbunden ist, abgedeckt ist. Wenn die Autorität, die sie ausüben, bei jedem Lehrer oder Pfarrer, nicht abgedeckt ist durch ihre Existenz, dann sind wir heutzutage auch nicht mehr bereit, den Betreffenden zu akzeptieren als Führer und Leiter, bloß deswegen, weil er ein bestimmtes Amt hat. Dann verachten wir ihn und attackieren ihn heute in der Gesellschaft. Nun, wie kann der Paulus jetzt sowas verlangen von uns? Wichtig ist zunächst mal, dass, damit kommen wir nochmal auf das zurück, was gebraucht, sondern hypakuo, das heißt gehorchen. Kinder und Sklaven sollen gehorchen, aber die Frauen sollen nicht gehorchen, das steht nicht da. Sondern freiwillig sich unterordnen. Und das ist ein großer Unterschied. Denn die Frauen sollen ja ihren Männern auch als Spiegel dienen. Und die sollen ja auch in Liebe gute Kritik üben und ihren Männern deutlich machen, wie sie sie erleben, wo sie Unechtes empfinden oder wo sie Defizite empfinden. Aus Liebe darüber sprechen ist wichtig. Denn wir sind ja für uns selber weithin blind. So ist es schöpfungsmäßig geordnet, dass wir uns selber wenig erkennen. Und dann brauchen wir doch den Partner an unserer Seite, wir Männer, der uns zurückspiegelt, wo die Defizite sind. Und das schmeckt zunächst zwar nicht so arg gut, ist auf die Dauer aber außerordentlich heilsam und hilfreich. Und damit erhalten auch die Männer, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, die Möglichkeit, sich von ihren Profilierungszwängen zu befreien. Also, wenn die Frau zu ihnen steht, obwohl sie die Schwächen ins Auge fasst und auch darüber spricht, wenn aber deutlich wird, ich respektiere dich, begegne dir mit Ehrfurcht, ich lasse dir deine Position, da kommt da nachher nochmal drauf, dann hat der Mann die Möglichkeit, seine Schwächen offen zuzugeben. Er kann ehrlich, freimütig sein. Er kann loslassen, diesen Zwang, so einen kleinen Pascha zu spielen, nach außen vorzutäuschen. Er sei irgendwie so ein starker Held, was er in Wirklichkeit gar nicht ist. Er kann, weil er als Führer eingesetzt ist, offen und demütig sich zu seinen Grenzen stellen, seine Schwächen zugeben, ohne sich darauf auszuruhen. Er darf ein verletzlicher, unvollkommener Held sein, und das ist er ja. Er darf sein, was er ist. Braucht sich und den anderen gar nichts mehr vorzumachen. Und das ist wieder die Basis für eine gute Beziehung. War für mich eine außerordentliche Entdeckung, wie ich das gemerkt habe dann in diesem Zusammenhang, ich kann meiner Frau von all meinen Schwächen erzählen. Von beruflichen Schwierigkeiten und wo ich Ängste habe und wo es problematisch wird, wo ich Entscheidungen treffen muss, wo ich nicht weiß, geht so oder so, wo ich ihr gegenüber unsicher bin, wo ich mich verletzt oder getroffen fühlte, kann ich alles offen sagen. Unheimliche Befreiung. Kann man offen darüber reden. Da wächst Beziehung. Nun müssen wir uns aber geschwind fragen, was denn Führersein eigentlich heißt. Also ich würde einmal sagen, der Mann ist herausgefordert, die Verantwortung zu übernehmen für Frau und Kinder, für ihr Wohlbefinden, soweit es von ihm abhängig ist, auch für Erziehungsfragen. Er kann das nicht einfach an die Frau delegieren und kann sagen, ja, ich habe im Geschäft genug zu tun, Erziehungssache ist deine Angelegenheit, mach du das mal. Oder die geistliche Unterweisung der Kinder oder Hauspriesterschaft oder sowas ähnliches. Auch Verantwortung für den Glaubensstand der Frau, müssen wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Der Mann ist gerufen, die vorgegebene Position der liebenden Verantwortlichkeit, unabhängig davon, ob ihm das liegt, ob er jetzt so ein gehemmter Typ ist, der lieber schweigt und sich lieber zurückhält oder so, ob er dazu Neigung verspürt, diese vorgegebene Position zu füllen und in dieses Sein hineinzuwachsen. Nicht wahr, das Werde, der du bist, dieses Prinzip, finden Sie ja in der ganzen Schrift. Wir sind irgendwann Christen, wir sind zum Glauben gekommen, haben Jesus als unseren Erlöser entdeckt. Sind wir dann schon Christen? Ja, wir sind es, aber gleichzeitig müssen wir es ein Leben lang werden, oder? Wir müssen hineinwachsen in das, was wir dann sind. Oder wir waren auf dem Standesamt und sind wir plötzlich Ehemänner geworden, von einer Stunde auf die andere. Sind wir dann schon reife Ehemänner? Oh, bewahre, wir müssen es gleichzeitig ein Leben lang werden und ja immer jeden Tag neu lernen, zusammen mit unseren Frauen. Und das ist hier so mit der Führerposition. Wir sind eingesetzt, geistlich Führer zu sein, müssen wir gleich noch ein bisschen mehr fühlen und sollen ein Leben lang lernen, das nun wirklich auch zu sein. Und dabei auf die anderen hören, auch auf unsere Frauen, auch auf andere Gemeindeglieder, auf die Schrift, auf den Heiligen Geist. Nun legt der Begriff Haupt oder Führer so ein autoritäres Missverständnis nahe. Ich war, wir haben irgendwo noch in den Knochen das Dritte Reich, wo man das Führersein also völlig missbraucht hat. Aber die Schrift beugt dem vor und auch unsere Textstelle beugt dem vor. Was steht da nämlich? Der Mann ist Führer, haben Sie es genau gelesen? Dann ist es gefühlt, dieses Führersein. Wie? Wie Christus auch war. Das ist nicht ein autoritärer Despot, sondern Führer, wie es Jesus war. So ein Führer sollen sie sein. Sie können nicht dass es missbrauchen, diese Stelle zu irgendeiner Form von Männervorherrschaft, Paschatum. Und da wird gesagt, er ist der Retter des Leibes. Also, das deutet an, was das biblische Prinzip der Führung und Verantwortung ist, im Gegensatz zu den Herrschern der Völker. Jesus führt es an 4 oder 5 Stellen aus, wie Führerschaft sein soll. Da sagt er nicht wahr, die Führer der Völker machen es so, die vergewaltigen ihre Völker, die unterdrücken ihre Völker. Und bei euch darf es so nicht sein, sondern wer unter euch der Erste sein will, Matthäus 20, 25 zum Beispiel, oder Markus 10, 46, Lukas 22, Johannes 13. Aber Grundregel ist Markus 9, 35. Wenn jemand unter euch der Erste sein will, was dann? Muss er von allen der Letzte und der Diener aller sein. So, jetzt haben Sie das biblische Prinzip des Führers. Das Hauptsein, das Führersein heißt, dass wir, liebe Brüder, das Vorrecht haben, der Letzte in der Familie zu sein und der Diener aller zu sein. Wenn Sie sich also jetzt geschwind mal vorstellen, was wäre die niederste Arbeit in der Familie? Zum Beispiel Klo putzen oder, falls es heute noch geben würde, Kohlen aus dem Keller raufholen oder irgendeine andere niedrige, schwierige Arbeit zu tun. Das ist unser Führersein, dass wir bevorrechtigt sind, diese Arbeiten zu leisten. Haben die Schwestern noch was dagegen, dass sie einen Führer in dieser Weise neben sich haben? Ich war, wo ich Chef geworden bin, da in den Fachkrankenhäusern, da habe ich mir überlegt, aha, jetzt bist du also eingesetzt, genau aufgrund dieser Stelle, der Letzte zu sein und der Diener aller zu sein. Und jetzt habe ich das Vorrecht, bei 100 Mitarbeitern und 200 Patienten diese Arbeiten zu tun, die keiner tun will. Den letzten Dreck, den keiner tun mag. Das heißt natürlich nicht, Leute verwöhnen und die Arbeiten, die ihre Pflichten sind, ihnen abnehmen. Das wäre dann auch verkehrt. Aber es gibt so und so viele unangenehme Dinge, die keiner tun mag, nicht? Also wenn der Hausmeister dann in der Dienstzeit 2 Stunden seinen Wagen wäscht und nachher Überstunden abrechnet, nicht? Da brauchst du einen, der mit ihm redet, nicht? Und sagt, ja, lieber Freund, so geht es nun beim besten Willen nicht und so. Da gibt es so unangenehme Geschichten, nicht? Also, ich habe versucht, mir das anzugewöhnen, das Unangenehmste zu tun. Und ich habe den Eindruck, es bekommt uns gar nicht schlecht, wenn wir uns daran gewöhnen, gleichzeitig im Aufblick zu ihm das zu tun. Und sich das auch in der Familie anzugewöhnen, das, was keiner tun mag, nicht Aufgabe des Hauptes, des Führers, der Letzte zu sein, der Diener zu sein. Führung ist erlaubt, ja, sie ist nötig. Auch Jesus hat geführt. Aber durch den Heiligen Geist und durch dieses Vorbild von Jesus hat der Begriff Führung und Hauptsein eine ganz neue Fühlung erfahren. Der Diener aller zu sein. Und dazu sind wir herausgerufen. Und das ist die biblische Vorstellung, wie Ehe funktionieren soll. Verstehen Sie, warum die Feministin sich täuscht? Die ist total im Irrtum, weil sie die Bibel nicht kennt. Aber wir haben das Vorrecht, sie zu kennen. Ich darf wieder einen säkularen Zeugen anführen. Robert Bosch hat gesagt, Führen und Dienen sind keine Gegensätze. Vielmehr geht die Führungseignung aus der Bereitschaft zum Dienen hervor. Führen ist eine besondere Form des Dienens. Ich hoffe, dass unsere Industriemanager sowas heute auch noch wissen und sich sowas zu Herzen nehmen. Dann läuft die Führung anders, wenn man diese Verantwortung sieht, die einem damit gegeben ist. Wer sich also der neutestamentlichen Führungsaufgabe als Diener aller stellt, wird damit ein reifer Christ und auch ein reifer Mensch. Und das gilt insbesondere auch wieder für alle mitmenschlichen Zweierbeziehungen, wo es so leicht Beziehungsschwierigkeiten gibt. So, jetzt würde ich vorschlagen, dass wir eine kleine Luftpause machen und ein Lied singen. Schwester Barbara hat sicher was bereit. 2,49.